Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn willkommen zur neuen Normalität. Die zeichnet sich auch im Bildungswesen ab, Schule, Hochschule, Arbeitswelt. Wir schauen diese Woche mal genauer drauf und starten heute mit dem, was sich in den Schulen abzeichnet. Am Ende des Schuljahres in Bremen, wo Ende vergangener Woche die großen Ferien begonnen haben, und ein paar hundert Kilometer weiter südlich in Bayern, wo es in dieser Woche weitergeht mit der neuen Normalität. Das und mehr heute bei Campus und Karriere. Verändert das Coronavirus unsere Realität dauerhaft? Keiner kann das bislang eindeutig vorhersagen, aber zu vermuten steht es. Nicht nur, weil das Virus global unterwegs ist, mutiert und so schnell kein Impfstoff in Sicht ist, sondern auch, weil Veränderungen, die längerfristig notwendig werden, eine umfassende Rückkehr zu alten Routinen unwahrscheinlicher werden lassen. Schließlich offenbaren Veränderungen ja auch immer schlummerndes Potenzial. Und genau das zeigt sich in der Corona-Krise in den Schulen bzw. bei der Beschulung der gut 10 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Wo also liegt das Potenzial für einen Paradigmenwechsel?
Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
Die Schulen sind in einigen Bundesländern schon wieder geschlossen. Diesmal, weil die Sommerferien schon begonnen haben. In anderen dauert es noch einige Tage, bis auch dort die Klassenzimmer erneut für Wochen verweisen. Was haben wir in den letzten Monaten erlebt? Was nehmen wir mit fürs nächste Schuljahr und vielleicht sogar darüber hinaus? Felicitas Böselager hat Ende vergangener Woche die Gesamtschule Bremen-Ost besucht. Dort ist sie auf Lehrerinnen und Lehrer getroffen, die bis zur letzten Sekunde vor den Ferien didaktisch und pädagogisch alles gegeben haben, damit ihre Schülerinnen und Schüler noch so viel wie möglich mitnehmen können in die Ferien.
Ein ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Vielleicht das ungewöhnlichste in ihrer ganzen Zeit als Lehrkräfte. Astrid Möllmann, Frank Dopp und Sibo Donker sitzen in einem leeren Klassenraum und reden über die letzten 3 Monate Unterricht mit Abstand.
Ich möchte zunächst mal uns loben, weil es uns, glaube ich, wirklich gelungen ist, so ziemlich das meiste aus dieser immer noch reduzierten Situationen rauszuholen. Das ging mir in dieser Woche besonders so, zu merken, dass wir mit unseren nicht digital, nicht übers Netz verschickten, sondern sehr konkreten Aufgaben für die Ferien wirklich bis zum letzten sinnvolle Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern haben machen können.
Sagt Frank Dopp. Er teilt sich gemeinsam mit Sibo Donker die Klassenlehrerstelle der Klasse 7-3 der Gesamtschule Bremen-Ost. Unterstützt werden sie dabei von der Sozialpädagogin Astrid Möllmann. Seit Anfang Mai versuchen die drei, den Schulalltag so gut es geht aufrechtzuerhalten, obwohl die Klasse in 2 Gruppen aufgeteilt ist, sich nur durch eine Glastür sieht, der Unterricht nachmittags und nur 3-mal in der Woche stattfindet. Kein Wunder, dass einiges an Schulstoff hinten runterfällt.
Heißt konkret für die 3 Kernfächer Deutsch, Englisch, Mathe haben wir gesagt, es braucht eine Nacharbeit von ganz wichtigen grundlegenden Kenntnissen, die ohnehin immer Baustellen von Klasse 5 bis Klasse 10 bei einer Reihe von Schülern bleiben. Nämlich in der Mathematik halt das 1x1, in Englisch sind es die unregelmäßigen Verben, die eigentlich hätten im Jahrgang 7 schon intensiver bearbeitet werden müssen.
Deshalb haben die Lehrkräfte mit der Klasse einen Vokabelkasten gebaut und die Vokabelkarten gemeinsam beschrieben. Sowas machen sie in normalen Schuljahren nicht. In den vergangenen Wochen brauchten die Schüler mehr oder andere Hilfestellungen als sonst. Trotzdem bleiben manche zurück.
So würde ich für 3, 4 Jugendliche sagen, sie sind zurückgekehrt mit einer ganz erheblichen Veränderung zum Nicht-Guten, also aus unserer Sicht Nicht-Guten, in sich gekehrt, wenig gesprächsbereit. Teilweise hatte ich den Eindruck, sie haben das Sprechen verlernt geradezu. Und da würde ich jetzt zum Ende auch noch nicht sagen, so, das haben wir aufgefangen.
Astrid Möllmann erzählt außerdem von Schülern aus anderen Klassen, bei denen sich die Lage zu Hause extrem verschärft hat. Probleme, die die Schüler der Sozialpädagogin erst nach einer Weile offenbaren.
Viele Kinder, die große Bedarfe haben nach Beratung, wo Sachen auch rauskommen, die nicht sehr gut gelaufen sind während der Lockdown-Zeit, also wirklich auch von häuslicher Gewalt und von viel Streit, viel Problemen zu Hause.
Kinder, für die jetzt die 6 Wochen Ferien eine neue Herausforderung bedeuten. Nach den Sommerferien soll es in Bremen, wie in den anderen Bundesländern auch, wieder ganz normalen Unterricht geben. Ein Grund zur Freude für Dopp, Möllmann und Donker. wenngleich sie skeptisch sind, wie das genau funktionieren soll.
Vor der Aussicht, dass Corona weiterhin einschränkendes Thema bleiben wird, also allein die Frage der Abstände auch im August, im September wieder eine Rolle spielen wird, ist erstmal so nach meinem Gefühl dieser Regelunterricht gar nicht durchzuführen. Es sei denn, es kommen politische Setzungen, die sagen, wir verzichten auf das Abstandsgebot.
Besonders viel Zeit wollen sich die Lehrer im nächsten Jahr für die Beziehungsarbeit mit den Schülern nehmen. Schon in den vergangenen Wochen haben sie manchmal Fachunterricht ausfallen lassen, um mit den Kindern auf andere Weise ins Gespräch zu kommen.
Das war wirklich ganz, ganz wichtig. Ich war mit einer Halbgruppe, habe ich einen kleinen Ausflug gemacht, obwohl Ausflüge so nicht so richtig erlaubt sind. Aber wir sind hier um die Ecke zum See gegangen und haben Picknick gemacht. Und zwar haben wir uns vorher überlegt, wie wir ein Picknick auf Abstand machen können mit einer großen Decke.
Mit den Füßen im Wasser sind dann Dinge an die Oberfläche gekommen, für die im konventionellen Unterricht kein Raum sei. Die Aufteilung in zwei Gruppen sei zwar schade für den Zusammenhalt der Klasse, aber gut für die meisten Schüler, meint Donker.
Von der Arbeit in der Halbgruppe, glaube ich, haben ganz viele profitiert.
Weil die Atmosphäre konzentrierter war, manche Kinder sich eher getraut haben, etwas zu sagen und sich schlechter verstecken konnten. Die drei Lehrkräfte würden die kleineren Gruppen gerne hinüberretten. Und sie haben noch etwas festgestellt. Sie seien in den vergangenen Wochen ein noch engeres Team geworden und an ihrer Aufgabe gewachsen, resümiert Dopp.
Das wird uns so als Team auch weiterleiten, dass bei der nächsten Krise wir noch ein Stück weiter wissen, so es gibt Möglichkeiten, wir müssen sie nur suchen und finden und vor allen Dingen abseits der eingefahrenen Wege finden und manchmal vielleicht auch abseits der behördlichen Vorgaben.
Wir wachsen mit unseren Aufgaben, so könnte man die neue Normalität in der Gesamtschule Bremen-Ost zusammenfassen. Dabei ist diese Schule nur eine unter gut 40.000 in Deutschland. Alle standen und stehen sie vor ähnlichen Aufgaben am Ende dieses Schuljahres 2019-2020. Apropos Baustellen, im Wortsinn in Berlin Realität. Dort wird in den Sommerferien an 243 Schulen aller Schulformen gebaut. Von Grundschulen bis zu Oberstufenzentren. Dazu gehören neben dem Bau von neuen Gebäuden, das Sanieren von Dächern, Fassaden, Fenstern, Elektroanlagen, Turnhallen, Mensa und Fachräumen sowie Sanitär- und Heizungsanlagen. Es gibt eben viel zu tun in der Schule. Wo stehen wir? Was haben wir gelernt aus den vergangenen Monaten der erzwungenen Veränderung des gewohnten Schulalltags? Wie sieht die neue Normalität aus, die uns erhalten bleibt, gerade weil sie eine Verbesserung der bisherigen Routinen darstellt? Die Frage will ich nun Sibylle Heinemann aus Berg am Starnberger See stellen. Sie ist Lehrerin für Latein und Französisch an einem Gymnasium, Fachbereichsleiterin und Mitglied in der Expertengruppe Corona und digitale Bildung des Münchner Kreises. Und diese Expertengruppe sagt, die Rückkehr zur alten Normalität wäre falsch. Das wollen wir genauer wissen. Frau Heinemann, schönen guten Tag. Wir wollen uns bei Campus und Karriere mit der neuen Normalität beschäftigen. Doch um das zu tun, sollten wir kurz noch mal einen Schritt zurückgehen in die alte Normalität. Wie sah denn die alte Normalität aus?
Nun, also die alte Realität war natürlich ganz klar geprägt von Präsenzunterricht. Jeden Morgen kommen wir als Lehrer in die Schule und betreuen alle unsere Gruppen hier in der Schule bis weit in den Nachmittag. Wir arbeiten mit verschiedenen Unterrichtsformen, natürlich nicht mehr nur im Frontalunterricht, sondern in Partner- und Gruppenarbeiten, in Projektarbeiten. Wir spielen Theater zwischendurch und versuchen in diesem Alltag die Schüler fachlich in unseren Fächern mitzunehmen, aber natürlich auch pädagogisch. Und diese alte Realität wurde natürlich im März auf einmal von heute auf morgen auf den Kopf gestellt.
Sie mussten viel ausprobieren, haben das deutschlandweit, haben das alle Lehrer versucht. Wie sieht denn jetzt die neue Normalität bei Ihnen in Bayern aus?
Also natürlich kamen wir zunächst mal aus einer Situation, wie gesagt, ganz schnell umstellen zu müssen von heute auf morgen vom Präsenzunterricht auf eine Art von digitalen Unterricht. Und da gab es natürlich mehrere Phasen. Wir hatten eine Zeit, wo wir wirklich die Schüler alle zu Hause betreut haben. Dann kamen die Abiturienten wieder rein, die waren dann hier in der Schule und wir haben sie vorbereitet auf das Abitur, was sie ja ganz normal schreiben konnten, wo sie auch wirklich sehr stolz drauf sind, dass das geklappt hat. Und ja, jetzt in dieser Zeit vor den Ferien sind wir in einer Phase, wo ein Teil der Schüler zu Hause an einem Arbeitsauftrag arbeitet und von den Lehrern digital betreut wird und auf der anderen Seite eine Präsenzunterrichtsgruppe hier in der Schule mit einer kleinen Gruppengröße von bis zu 15 Schülern maximal. Ja, so werden wir dieses Schuljahr nun ausklingen lassen.
Wir haben eben im Beitrag gehört, dass Lehrer aus Bremen es ganz wunderbar fanden, diese kleinen Gruppen, die in der neuen Normalität Realität geworden sind. War das für Sie auch so oder ist das für Sie auch so, dass Sie diese kleinen Gruppen schätzen gelernt haben und hinüber retten wollen?
Also das muss man sagen, das ist ganz generell bei allen, die ich hier gefragt habe, auch bei den Schülern so. Also alle genießen es, in diesen kleinen Gruppen zu arbeiten. Die Schüler sagen auch, wir können uns jetzt nicht mehr wegducken und in der großen Gruppe, sondern wir werden tatsächlich jetzt alle gefragt. Und das ist bei 30 schwierig natürlich innerhalb von 45 Minuten. Und diese neue Realität, die wird von allen sehr geschätzt. Also ich habe auch von Kollegen gehört, die gesagt haben, es wird mit diskutiert. Es kommt jeder zu Wort. Du kannst sehr viel individueller natürlich eingehen auf jeden Schüler und seine Schwierigkeiten. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn die Kollegen aus Bremen das sagen. Das ist hier auch so.
Das Feedback, die Feedback-Kultur, ist es etwas, was Sie mitnehmen wollen in das nächste Schuljahr?
Ja, also das muss man sagen, das habe ich ganz persönlich sehr geschätzt, dass wir jetzt neue Kommunikationswege geschaffen haben in dieser Zeit. Und das hat natürlich gedauert. Wir sind kein Start-up als Schule, das ist ganz klar. Das dauert seine Zeit, bis wir solche Strukturen schaffen, aber die haben wir inzwischen. Also ich persönlich genieße das wirklich sehr, dass ich mit den Schülern in sehr regem Austausch bin, sie mir auch persönlich schreiben und ich ihnen auch ein persönliches Feedback geben kann über ihren Leistungsstand, aber auch einfach persönlich betreuen kann. Und das ist eine neue Dimension, die ich vorher so nicht hatte in dieser intensiven Form. Und das wäre einfach wunderbar, wenn wir das beibehalten könnten. Natürlich gibt es da auch, habe ich selber an mir gemerkt, ich arbeite dann zu viel, zu lange auch am Tag. Und das ist natürlich ein Problem, was in Unternehmen schon lange der Fall ist, wenn es um das Thema New Work geht zum Beispiel, dass man eben schauen muss, dass man seine Arbeitszeiten begrenzt. Alle diese Dinge, die in der freien Wirtschaft schon üblich sind, die müssen wir diskutieren hier an der Schule. Aber das macht auch Spaß. Auch die Schüler haben Lust daran, das zu diskutieren und zu sagen, wir würden gerne diese Kommunikationsformen aufrechterhalten und wir würden auch gerne dafür dann einen Rahmen schaffen, dass das dann auch funktioniert.
Ich vermute, Sie meinen, dass Sie mit Ihren Schülern chatten oder simsen oder mailen oder möglicherweise in WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Gruppen sind.
Genau, also das ist natürlich auch so, das muss man natürlich auch in eine rechtssichere Form überführen. Deswegen war das durchaus am Anfang in sehr vielen Schulen, die noch keinen eigenen Server hatten zum Beispiel, über den Kommunikation laufen konnte. Eine große Diskussion hier in Bayern ist dann im Laufe der Krise Teams zum Beispiel erlaubt worden, ermöglicht worden in einem rechtssicheren Rahmen. Und das ist jetzt auch die Plattform, die wir gerade neben MEBIS auch nutzen, um mit den Schülern zu kommunizieren. Und das sind dann tatsächlich Chatverläufe, die man mit den Schülern hat. Oder es sind auch Klassenchats, in denen Fragen gestellt werden, die dann alle sehen und auch alle beantworten können. Und dadurch ergibt sich dann auch ein ganz anderes Miteinander.
Das heißt, soziale Medien schätzen Sie in der neuen Normalität als ein Mittel des Unterrichts?
Ganz genau. Also man hat natürlich auch in bestimmten Fächern, wenn ich jetzt denke an mein W-Seminar, das ist ein Seminar, wo man eine Arbeit schreibt, natürlich auch eine ganz bestimmte Einzelbetreuung. Und die kann ich natürlich jetzt auf diesem Wege sehr viel einfacher noch als per E-Mail, das war ja immer möglich schon, durchführen. Und das ist wirklich auch in Kombination mit Videokonferenzen, die wir jetzt auch machen können, natürlich eine ganz andere Dimension.
Also eine intensivere Kommunikation und das in kleineren Gruppen. Das hört sich jetzt im Augenblick bei Ihnen so an, als ob Sie sagen, die neue Realität, die ist eigentlich ganz schön. Können Sie denn alle Kinder mitnehmen? Sie sind jetzt an einem Gymnasium. Möglicherweise sieht es an anderen Schulformen anders aus. Starnberger See ist auch ein Areal, wo Kinder leben, die möglicherweise gute Unterstützung auch von zu Hause haben, deswegen digital leichter lernen. Kann man alle Kinder mitnehmen in dieser neuen Realität oder wird es da nicht Bildungsverlierer noch deutlicher geben als bislang?
Ja, natürlich gab es da am Anfang durchaus auch die Kollegen, die zu den Schülern geradelt sind und ein Paket abgegeben haben. Also das musste natürlich in der Anfangsphase sehr schnell auch auf einem ganz traditionellen Wege erstmal laufen. Aber natürlich ist es ein großes Handlungsfeld. Also ich denke, es wird auch wichtig sein, wenn wir starten können im nächsten Schuljahr, dass man auch solche Dinge einüben kann hier gemeinsam in der Schule. Wie funktioniert dann dieses digitale Arbeiten, um eben möglichst viele Schüler auch mitzunehmen. Aber es wird auch nötig sein, alle auszustatten und dann Angebote zu bieten, wie eben Schüler damit arbeiten können. Nicht nur die Schüler, wahrscheinlich auch die Eltern. Und natürlich ist diese Situation von Schulform zu Schulform unterschiedlich. Und jede Schulform arbeitet natürlich auch daran, diese speziellen Probleme aufzuarbeiten. Aber natürlich bleibt es so ein bisschen als Fragezeichen, ob wir das wirklich schaffen.
Ein bisschen Skepsis schwingt da mit in der Stimme von Sibylle Heinemann, Gymnasiallehrerin in Bayern, Mitglied der Expertengruppe Corona und digitale Bildung. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Die Corona-Pandemie war auch für alle Hochschulen im Sommersemester eine Herausforderung, besonders aber für Hochschulen für Tanz oder Schauspiel, bei denen es in den Seminaren meistens ja Körperkontakt braucht, der ist nicht zu vermeiden. Doch manchmal entsteht in solchen Phasen eben auch etwas Neues, wie am Institut für zeitgenössischen Tanz der Folkwang-Universität in Essen. Dort haben Lehrende und Studierende gemeinsam an individuellen Lösungen für die Abschlussgestaltung gearbeitet und dabei eine längst überfällige, offene Gesprächskultur geschaffen. Pedro Cascenti mit der ganzen Geschichte.
Guilherme Carotenuto hat gerade seine letzte Prüfung am Institut für zeitgenössischen Tanz geschafft. Das ist in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit.
Am Anfang der Corona-Krise wussten wir nicht, dass wir den Abschluss zu machen noch dieses Semester konnten.
Deshalb war für ihn auch lange nicht klar, ob seine weiteren Pläne aufgehen würden. Der Brasilianer hatte sich zwar erfolgreich um einen Master in Tanzwissenschaften beworben, doch um damit im Wintersemester zu beginnen, musste er seinen Bachelor noch rechtzeitig abschließen. Das war auch dem Leiter des Instituts, Stefan Brinkmann, und seinem Kollegium klar. Allerdings, die Tanzausbildung gestaltet sich im Digitalsemester schwierig. Während in vielen anderen Studiengängen digitale Lösungen wie Zoom einen großen Teil der Lehre auch ohne Präsenz ermöglichen, ist es hier andersherum.
Naja, ein ganz wesentlicher Inhalt dieses Studiums wird natürlich durch praktischen Unterricht vermittelt. Also zeitgenössischer Tanz, klassisches Ballett, bestimmte Folkloreformen, die lassen sich natürlich digital nur erahnbar machen, würde ich mal sagen.
Sagt Brinkmann, selber Tänzer und Choreograf. Trotzdem haben er und sein Dozententeam einen Weg gefunden. Die ersten Abschlussprüfungen sind abgenommen. Dafür hatten sie ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet, nachdem die anfängliche Idee, die Prüfungen im Freien abzuhalten und Tanzboden im Hof der Universität auszulegen, wieder verworfen wurde. Stattdessen mussten die Übungsräume dauergelüftet und nur zweimal am Tag belegt sein. Zudem wurde der Jahrgang in drei Übungs- und Prüfungsgruppen aufgeteilt, um 10 Quadratmeter Raum und 2 Meter Abstand pro Prüfling zu ermöglichen. Ein Konzept, das sich im Kern, so Brinkmann, bei den 10 größten Tanzinstituten Deutschlands bewährt hat, darunter auch die Palucka-Hochschule für Tanz Dresden und die HZT in Berlin. Sie haben 2007 die Ausbildungskonferenz Tanz eingerichtet und tauschen sich derzeit auch ständig über ihre Corona-Erfahrungen aus. Allerdings fehlt den Bachelor-Absolventen in diesem Semester eine wichtige Erfahrung. Normalerweise erarbeiten die Studierenden mit einem etablierten Choreografen eine Abschlussproduktion, die sie vor rund 400 Zuschauern präsentieren. Stattdessen können sie sich, wenn sie möchten, nun kleinere Projekte mit dem Tanztheater Wuppertal oder dem Düsseldorfer Choreografen Ben Riepe kreditieren lassen, die noch vor der Corona-Krise realisiert wurden. Für einige Studierende, die wie Guilherme Carotenuto auf einen pünktlichen Abschluss angewiesen waren, war diese Lösung eine Erlösung. Andere möchten noch ein Semester bleiben, um das Abschlussprojekt nachzuholen oder schlicht den Studentenstatus zu behalten. Denn der Arbeitsmarkt hat den angehenden Tänzerinnen und Tänzern gerade wenig zu bieten. Stefan Brinkmann, der Leiter des Instituts für zeitgenössischen Tanz, hat in den zurückliegenden Wochen viele E-Mails geschrieben und Zoom-Gespräche geführt, um individuelle Lösungen zu finden.
Also eigentlich bedarf das einer Absprache mit jedem Einzelnen, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, und so haben wir es auch gemacht und sind auf die Wünsche der Studierenden eingegangen.
Das war nicht immer so, erinnert sich Robert Schulz. Er hat im vergangenen Jahr den Abschluss noch unter Normalbedingungen machen können und war Mitglied des Fachbereichsrats Darstellende Künste. Corona habe eine Entwicklung befördert, die längst überfällig gewesen sei. Jetzt gäbe es eine neue Feedback-Kultur. Die Lehrenden hätten erkannt, dass der Austausch mit den Studierenden wertvoll sei. Und nicht zuletzt,
dass das eigentlich auch total im Folkwang-Sinne ist. Also in dem ursprünglichen Gedanken.
Guilherme Carotenuto, der sich wie seine Kommilitonen über die Einbindung in die Unterrichts- und Abschlussgestaltung freut, zieht nach dem schwierigen Corona-Semester eine positive Bilanz.
Ich glaube, das ist nicht, wie ich so geträumt habe, aber ich glaube, wir haben so eine Lösung gefunden.
Die Gestaltung der Abschlussprüfungen am Institut für zeitgenössischen Tanz an der Folkwang-Uni. Ein Beitrag von Pedro Crescenti. Morgen schauen wir übrigens genauer hin, was es in der Hochschulwelt so gibt in Sachen neue Normalität, nachdem wir heute in die Schulen geguckt haben. Und wir bleiben nochmal bei den Schulen. Wie riskant ist es, bald den Schulbetrieb wieder vollumfänglich aufzunehmen? Bald, das bedeutet also nach den Schulferien, die je nachdem im August oder September zu Ende sind, je nach Bundesland. Eine neue Studie aus Südkorea ist da. Sie ist die weltweit größte zum Thema und besagt, Kinder unter 10 Jahren übertragen die Krankheit weitaus weniger als Erwachsene. Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren verbreiten das Coronavirus aber ähnlich stark wie Erwachsene. Das heißt, der Schulbetrieb kann durchaus zu neuen Übertragungen des Virus führen.
Campus und Karriere. International.
Und wir bleiben in Südkorea. Aus dem Land kam die Studie gerade heute, die ich eben vortrug. Das Land, das lange als Vorbild im Umgang mit Corona galt, ist ebenso gebeutelt von der Wellenbewegung, die sich bei den Neuinfektionen zeigt, wie alle anderen Länder. Entsprechend fallen auch die Reaktionen im Bildungssystem des Landes so aus wie bei uns. Katrin Erdmann bringt uns da auf den neuesten Stand.
Mit dem Schulbetrieb in Südkorea ist es wie mit der Entwicklung der Corona-Infektionen im Land. Es ist seit Monaten ein ewiges Auf und Ab oder auch hin und her. Ende Mai öffneten die Schulen, generalstabsmäßig gut vorbereitet. Es gab Desinfektionsmittel, es wurde Fieber gemessen und ordentlich Abstand gehalten. Und es gab die Ansage, ist ein Kind infiziert, wird sofort dicht gemacht und online unterrichtet. Und so kam es dann in einigen Schulen auch. Sie wurden wieder geschlossen. Obwohl Südkorea ein hochentwickeltes Land mit schnellem Internet ist, klappte der Fernunterricht nicht überall einwandfrei. Viele Kinder haben keinen eigenen Laptop bzw. müssen ihn sich mit den Eltern im Homeoffice und den Geschwistern teilen. Derzeit haben die meisten Kinder Schulferien, allerdings wegen Corona kürzer als sonst, damit nicht zu viel Stoff verloren geht. An den Universitäten mussten alle auf Online-Unterricht umstellen. Besonders schade, die traditionellen Abschlussfeiern fielen vielfach aus bzw. wurden ins Internet verlegt. Noch ist nicht klar, was nach den Semesterferien passiert. Derzeit sieht es allerdings so aus, als ob erstmal weiter online gelernt und gelehrt wird.
Und damit geht Campus und Karriere zu Ende. Am Mikrofon Thekla Jahn.